diese Form von Glaube. Man weiß alles, man behauptet alles, es gibt nur ganz wenige, die Recht haben und die, die Recht haben, sind die Besten und die anderen sind nicht so gut. Da habe ich gemerkt, das geht bei mir nicht auf. Schau mal, der Heilige Geist wirkt da und der wirkt da und da und da. Schau mal, ich habe nichts gesehen. Weil die Antwort von gestern ist vielleicht nicht die Antwort von heute. Wenn du eine Frage hast, ask the Holy Spirit. Wenn du ein Problem hast, ask the Holy Spirit. Every day be led by the Holy Spirit.
Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen: Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute im Stream mit Martin Bühlmann aus Bern. Martin und Georgia Bühlmann haben Vineyard Anfang der 90er in den deutschsprachigen Raum gebracht und die Vineyard-Bewegung über 30 Jahre geleitet. Es ist wieder mal eine Ehre, mit dir im Stream zu sein. Hallo Martin.
Hallo lieber Christian.
Ist der Winter bei euch schon eingebrochen in den Bergen?
Ja, es ist weiß. Ich gucke zum Fenster raus und Mann, ist das schön, sag ich dir.
Ja, bei uns in Hamburg grau in grau in grau. Also der Winter hat auch bei uns voll begonnen. Ich warte noch auf den Regen, ist noch relativ trocken im Moment.
Ja, und dann ist es dunkel am Abend, nicht wahr?
Richtig schlimm. Martin, du bist zum zweiten Mal bei Vineyard Flow zu Gast. Beim ersten Mal haben wir über die Stichworte Liebe, Annahme, Vergebung gesprochen. Ja. Außerdem hast du deine persönliche Geschichte mit Jesus und die eurer ersten Gemeindegründung beschrieben. Heute soll es um die Vineyard-Story gehen. Wie ist die Vineyard-Bewegung entstanden? Was waren die Gründe? Was ist seitdem geschehen? Was können wir heute daraus lernen? Und wo kann es in den nächsten Jahren hingehen? Wie ist es, wenn du zurückguckst, Martin?
Ich habe das letztes Mal erzählt. Ich bin mit 20 zum Glauben gekommen. Hatte eine Frau und zwei Kinder bereits, habe mich in die Krise gestürzt und dann kam ich in eine Pfingstgemeinde zum Glauben und war da zum ersten Mal konfrontiert mit einem eher engen evangelikalen pfingstlichen Bild. Ja, Katholiken, die gehen zur Hölle, Evangelische kommen nicht in den Himmel. Und die, die nicht geistgetauft sind, bei denen fehlt die Hälfte. Und eigentlich sind wir die Besten, ja? Nun war ich 21 und plötzlich hat das nicht mehr so viel Sinn gemacht. Und da bin ich suchend, richtig suchend, weil ich gemerkt habe, diese Form von Glaube, man weiß alles, man behauptet alles, es gibt nur ganz wenige, die Recht haben und die, die Recht haben, sind die Besten und die anderen sind nicht so gut. Da habe ich gemerkt, das geht bei mir nicht auf. Also ich kriege das nicht hin. Ich kriege es im Herzen nicht hin und ich kriege es in meinem Kopf nicht hin. Und dann waren wir in Indien mal. Für ein halbes Jahr, da habe ich einen Inder kennengelernt, der hat mich total beeindruckt, die ersten Wunder erlebt, die ersten unglaublichen Dinge da in Highschools mit dem Vorstand gesprochen. Ich als 21-Jähriger war so der christliche Guru für sie. Und dieser Inder hat mich dann ermutigt, nachdem ich eine Herzensoffenbarung hatte, Martin, geh zurück in die Schweiz, gründe eine Gemeinde. Und da sagte er, ja, das ist Gott gewesen. Und diese kleine Gemeinde von 70 Leuten haben uns $2,000 gegeben. So wurden wir also Indigenous Swiss Missionaries sent out bei Indien. Und so kam ich dann hierhin. Und dann dachte ich mir, ich habe keine Ahnung, wie gründest du eine Gemeinde? Also null Ahnung. Ich habe gedacht, ja, Gemeindespaltungen gibt es bestimmt, aber Gründung. Hatte aber in Indien Amerikaner kennengelernt und die wollte ich besuchen und hatte natürlich null Kohle, weil ich war überzeugt, wenn du Jesus dienst, dann hast du keinen Zusatzverdienst. Oh, naja, das sehe ich heute etwas anders, aber trotzdem, ich war überzeugt, Gott vertrauen Und so kamen wir zur Kohle, gingen 3 Monate nach USA und haben da unterschiedliche Menschen kennengelernt. Beeindruckend. Larry Tomczak und C.J. Mahaney und, ach, die Namen kennt ihr alle nicht, Charles Schmidt und Todd Berg und bekannte Charismatiker. Und überall wurde mir die Tür aufgemacht und ich dachte, du lieber Himmel, vielleicht werde ich mal wichtig. Nun gut, auf dieser Reise las meine Frau ein Buch von einem Todd Berg. Und dieser Todd Berg war ein Missionar gewesen in Kambodscha, hatte riesige Wunder erlebt, auch so eine Geschichte, komisch wie unsere. Und sie sagte zu mir, ja, der könnte uns helfen, vielleicht können wir den kennenlernen. Und ich so, ja. Es gibt 300 Millionen Amis oder 250 Millionen, da vergiss es, den finden wir doch nicht, das geht ja nicht. Nun gut, ich hatte eine Liste mit 30 Adressen von Freunden und habe die durchtelefoniert und da war eine Adresse, Christian Charismatic Center, Oklahoma City. Und ich rufe mal an und dann nimmt einer das Telefon und sagt, Todd Berg? Und ich sage, Mann, das geht ja gar nicht. Ja, bist du Todd Berg, der in Kambodscha? Yes, what do you want? Ich meine, die Amerikaner sind ja am Anfang nicht wahnsinnig warm, nicht? Auf jeden Fall habe ich ihm das erklärt. Wir sind zu ihm gegangen und er wurde eigentlich einer der wichtigsten Mentoren. Ich hatte vielleicht 5, 6 oder 7 Mentoren in meinem Leben. Er war einer der ganz wichtigen am Anfang. Hat uns geholfen, in Bern diese Basilea, wie sie hieß, zu gründen. Und als ich wieder mal bei ihm war, das muss 82 gewesen sein, sagte er, hey, we gotta go to California. There is a man, the world will hear from him, John Wimber. Also das machen wir neben dem letzten Flug von Oklahoma City nach Kalifornien, weiß nicht mehr von wo nach wo, aber nach Kalifornien, Los Angeles oder Orange Airport und fahren da zum Wagner House. Das Wagner House in Orange war das Gebäude, das sie gemietet hatten und da wurden wir empfangen. Nicht von John Wimber, sondern von seinem Mitarbeiter, ach, sein Name ist mir entfallen, ganz bekannt auch. Und so sind wir da und sprechen und schon wen wir hier und dort und überall. Und ich gehe nach Hause mit 100, hör mal zu, 100 Kassetten von John Wimber's Teachings. Das war 1982. Ich komme nach Hause, ich hatte ja nie ein Seminar besucht. Ich hätte das immer als Zeitverschwendung gesehen und überhaupt, wir wollen was tun und nicht rumdenken. Und so haben wir also gegründet und dann brauchte ich Predigten. Und was tat ich? Zuerst brauchte ich die Predigten von Derek Prince. Das war ein bekannter charismatischer Lehrer. Hat mich sehr beeindruckt, sehr geprägt. Und dann John Wimber. Und dann habe ich John Wimbers Messages gepredigt. Eine nach der anderen. Ich hatte 100. Also ich hatte Stoff ohne Ende. Und das habe ich gemacht. Natürlich nie erklärt, dass das von ihm war. Ich habe immer so getan, dass das von mir. Und die Leute haben gedacht, der ist 1, 2, 3, 24. Der hat Weisheit und Einsicht. Ist ja ein Wahnsinn, dieser Mann. Nö, ich hatte überhaupt nichts. Ich hatte nur ein Herz, ein brennendes Herz. Nun gut, dann wurde ich gebeten, in die European Charismatic Consultation, das hieß ECC. Und da waren die Top-Charismatiker Europas dabei. Wolfram Kopfermann war da dabei, Michael Harper, Bar Roxborough, ganz bekannte Namen, Michael Green, dann ein Schweizer, der Marcel Dietler. Und die waren alle etwas betagt, würde ich sagen. Alle über 50 und die suchten junge Leitende und ich war einfach da, ja. Und dann sagte Marcel zu mir, Herr, komm doch mit zum ECC. Und ich dachte, ja, das ist Karriere bei Holy Spirit. Auf jeden Fall ist da die Sitzung. Wir machen 1986 eine Konferenz in Birmingham, European Charismatic Consultation, Acts 86 mit John Wimber und Michael Green. Dann haben wir gemerkt, da kommen ja ungefähr 6.000, 7.000 Leute, darunter 800 aus Deutschland. Ja, was machen wir jetzt? Da gab es noch keine Übersetzung von uns und weiß ich was, mit Telefon und so. Dann sagt sie, wir müssen übersetzen, aber die Headphones, die sind so schweineteuer, das können wir nicht. Ja, dann müssen wir das von vorne übersetzen, richtig? Und dann fragen sie, ja, aber wer könnte Deutsch übersetzen? Ich bin hier. Ich kenne John Wimbers Teachings. Ich mache das schon. Ich habe mir nichts überlegt. Ich habe einfach gedacht, hey, this is my chance. Nun gut, und dann gehen wir da in die Konferenz. Und John Wimber kommt auf die Bühne, ich auch. Und vor der Bühne sagt er zu mir, also nur um das klarzustellen, ich habe noch nie mit Übersetzer gesprochen. Das funktioniert sowieso nicht. Und eigentlich geht das nicht. Und ich weiß gar nicht, was du hier willst. Zum Glück war ich so jung und unverdorben. Und ich schlage ihm auf die Schulter und sage, ah, das kommt schon gut. Mach dir keine Sorgen. Und dann wusste ich, du lieber Himmel, jetzt muss ich Gas geben. Da habe ich gedacht, nun gut, ich bin Schweizer. Das ist schon die erste Schwierigkeit. Dann hast du so, wir nennen das Helvetismen. Also wir parken nicht, wir parkieren. Wir grillen nicht, wir grillieren. Ja, und dann gibt es noch ganz viele andere. Das wusste ich ja damals nicht. Und so habe ich übersetzt. Natürlich mit einem gemächlichen, schönen Schweizer Akzent. Und die Deutschen, die sind ja sowas von, Mann, das geht nicht. Die kamen dann zu mir und sie sprechen ja kein Deutsch und das geht ja gar nicht und das Wort stimmt ja nicht und so. Und ich war so gefüllt von dem, was ich machte, hat mich nicht beeindruckt. Und ich habe mir gedacht, okay, meine einzige Chance ist, ich muss im Tonfall sprechen wie John Wimber und ich muss die gleichen Bewegungen machen. Ob ich richtig übersetze, versteht er ja nicht. Nun gut, dann habe ich übersetzt und John war begeistert. Und dann ging ich runter und dann kam John McClure, der war damals Pastor in Newport Beach, ist bereits beim Herrn. Und der hatte so eine besondere Gabe, der hat alles übertrieben, weißt du. Oh, it was wonderful. Oh, you're so gifted. Oh, what a pleasure, what a privilege to know you. Martin, you're one of a kind. Oh, this was unbelievable. I don't know anyone who could do a better job. You're absolutely the best. Also der hat sich total verdreht für mich. Und ich merke, hey, irgendwie strange. Ich war mir von meinem Frömmigkeitsstil gewohnt, preis dem Herrn Lob und Dank. Gelobt sei der Herr. Er hat durch dich gewirkt. Er ist doch einzigartig. Ja, das war ich gewohnt. Und dann müsste ich antworten. Ja, ich war es ja nicht, es war ja er. So. Verstehst du? Alle diese schmierige Frömmigkeit. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Der ist ja ganz anders. Und so lernte ich John kennen und Vinja kennen. Dann ging es aber weiter. Wir hatten einen zweiten Vortrag. Da kam dann ein anderer, Michael Green, der hat den John etwas verzupft. Das hat aber Wimber überhaupt nicht beeindruckt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, hast du gehört, was der gesagt hat? Musst du darauf reagieren? Nö, der darf doch sagen, was er will. Ich sage auch, was ich will. Dann brauche ich doch nicht reagieren. Das hat mich aus den Socken gehauen. Also, bei denen kann man unterschiedliche Überzeugungen haben, das ist okay. Dann predigte er und sagt zu mir, halte dich fest, Christian, der sagt zu mir, noch heute macht der Heilige Geist nichts. Und ich denke, wie kann der das sagen, also der ist ja überspannt. Na, komm, wir trinken eine Cola, gehen runter. Sind wir in den Teamraum gegangen, da hat sich eine Cola genommen, mir eine gegeben und wir haben über nichts gesprochen. Also wie geht's den Kindern, was, na. Kennst du Fußball, spielst du Fußball? Einfach belangloses, eigentlich in gewissem Sinne an einer Konferenz. Dann habe ich gemerkt, hey, du kannst ganz normal sein und Jesus und dem Heiligen Geist vertrauen. Und das waren so zwei Erlebnisse, die haben mich total beeindruckt. Ich habe gemerkt, mein Bild von Christsein wird auf den Kopf gestellt und mir ist viel wohler, einfach ein normaler Mensch zu sein. Oder dann stehe ich ein weiteres Mal oben und er sagt, hey, do you want to learn something? Klar doch, ja, ich möchte was lernen. Schau mal, der Heilige Geist wirkt da und der wirkt da und da und da, schau mal. Ich habe nichts gesehen. Nichts ist nichts. Und dann merke ich, wie die Leute sich bewegen und plötzlich bewegt sich was und ich denke, oh, das meint der. Es ist nicht der Heilige Geist, sondern wie Menschen auf das Wirken des Geistes reagieren. Und weißt du, so dieser Zusammenhang, du kannst es überhaupt nicht, wir trinken eine Cola zusammen, der Heilige Geist wirkt nichts, schau mal, hier wirkt der Heilige Geist, das war alles so normal. Und dann mit dem überspannten John McClure, du bist der Beste, ich habe sowas noch nie gesehen. Mann! Ich habe gedacht, ich sei zu Hause angekommen. Ich habe gedacht, hey, wenn Christsein so ist, kann ich da irgendwo unterschreiben. Nun gut, was geschieht? Zwei Dinge. Nummer eins. John lädt mich ein nach Anaheim, Kalifornien. Ich komme nach Hause. Georgia sagt, ja, das kann ja nicht sein. Der lädt dich ein und zahlt. Der hat doch was im Sinn, der will doch was von dir. Nö, der war nur sehr nett. Nun gut, wir fliegen nach Kalifornien, gehen zur Konferenz, werden abgeholt. Fährt uns in Pink Flamingo Hotel. Das ist gleich beim Disneyland. Auf jeden Fall kommt Georgia da rein, wunderschönes Zimmer, und die sagt, der will was. Dann lädt uns John in sein Büro ein. Wir gehen, er grüßt uns und meine Frau sagt zu ihm, hey John, what do you want? No one is paying my flights in such a beautiful hotel. Without an intention. Das war ihre Begrüßung. Und da muss ich sagen, da liebe ich meine Frau, die ist einfach so. Sowas hätte ich nie getan, wäre mir nie eingefallen. Aber das hat uns irgendwie gut eingeführt. Und dann schon, oh, I just want to be your friend. Ah, there is no intention. Ob das stimmte, weiß ich heute noch nicht. Aber das war auch nicht wichtig. Und dann sagte er, hey Martin, würdest du mitkommen nach Frankfurt? Ich habe da dieses und kommendes Jahr eine Konferenz, 86, 87. Ich brauche einen Übersetzer. Und sage, ja klar. 86, das war unglaublich. Da habe ich Leute kennengelernt ohne Ende aus Vineyard, weil die hatten immer die großen Teams dabei mit 100 Leuten, viele Pastoren und so. Das war absolut genial. Und dann fragt er mir nach der Konferenz, du Martin, 87 könnte dir nicht die Worship Band bringen? Und ich natürlich von, ja, ich bin Unioner, ich bin nicht demütig, ja? Das machen wir, haben wir gemacht. Da kam Benner Müller mit der Band, die waren noch so eingekleidet, so charismatisch lange Kleider. Aber der Groove war schon jazzig, das war ganz okay. Und wie John Benner Müller kennenlernt, hat er sich in eine zweite Person verliebt, nach mir in ihn. Weil Benner ist ein Saxophoner, Jazz, Und John Wimber war Saxophon Jazz. Und so haben wir ihn dann später besucht und hat John Saxophon gespielt und hat Benne gespielt und so im kleinen Raum im Dunkeln mit dem Piano. Da hat sich richtig Beziehung 687, richtig Beziehung ergeben. Und ich habe gemerkt, da ist Gott drin. Da muss es in irgendeiner Weise weitergehen. Ja, die Dinge, die mich beeindruckt haben, habe ich dir gesagt. Die Natürlichkeit des Glaubens. Dann eine nicht geschlossene Theologie. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich könnte das heute noch nicht. Ich finde, darf ich das so platt sagen? Evangelikale können die schlimmsten Heiden der Welt sein. Weil sie gewisse Dinge des Reiches Gottes nicht verstehen wollen. Sie wollen nur Recht haben. Und die größte Schwäche der Evangelikalen ist der Mangel an Offenheit für Jesus und den Heiligen Geist. Das klingt jetzt hart, ja. Aber weißt du, ich bin 70. Aber das ist so. Das beschäftigt mich unglaublich. Und da begegnete mir eine Welt in John Wimber, die war offen, weit, pragmatisch, lebensbejahend. Ja, und dann geht es vielleicht noch eine Geschichte, die Hörer, Zuschauer interessieren könnte. Dann haben wir ja John Wimber kennengelernt. Ich habe gemerkt, John hatte einen feurigen Charakter. Oder mit anderen Worten, Mann, der konnte wütend werden. Und der konnte schimpfen. Och Mann! Und wenn seine Frau dabei war, gab es öfters Krach. Und ich sitze da mit meiner Frau und denke, ich möchte jetzt nicht hier sein. Darf ich bitte gehen? Da hatten wir ein Treffen mit 20 Personen bei einer Konferenz. Und Carol Wimber sagt, John, this wasn't worship, that was just music. Und dann John antwortet und sie, und das baut sich auf. Plötzlich sagt, Carol J., that's it. Und dann war das Gespräch beendet. Und Georg und ich saßen da und ich habe plötzlich gemerkt, weißt du was, Christsein heißt nicht, immer so zu sein, sondern da kannst du zu dir stehen, du hast Fehler, du gehst damit um, du suchst Versöhnung, du suchst unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen. Du hast eine dialektische Art und Weise, ja, ja, nein und so vorzugehen. Du behauptest nicht etwas und sagst, so ist es, sondern du bleibst im Prozess und offen. Und das würde ich heute behaupten. Das ist der Heilige Geist, der uns am Leben erhält. Der hält uns wirklich am Leben. Weil die Antwort von gestern ist vielleicht nicht die Antwort von heute. Und wenn du nicht offen bleibst und stehen bleibst, als du 20 warst und zum Glauben kamst, dann gute Güte, dann hast du heute ja nichts mehr. Aber so erneuert sich unser Glaube. Jetzt sagen dann viele Christen, ja, aber das Wort ändert sich nicht. Ja, das stimmt. Aber die Herangehensweise, die Optik, die Art der Auslegung, die Hermeneutik, die Lebenserfahrung, die ändern sich. Und dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir nach 10 oder 20 Jahren irgendetwas anders sehen. Das ist einfach so. Ist doch logisch.
Das ist ja eine ganz tolle, ganz spannende Geschichte, wie du John kennengelernt hast oder du und Georgia, wie ihr ihn kennengelernt habt. Mich beeindruckt besonders, dass du sagst, John konnte unterschiedliche Glaubensüberzeugungen stehen lassen. Er konnte ganz normal sein, Cola trinken und dem Heiligen Geist vertrauen. Er hat dich reingenommen, learning on the job, obwohl er dich gar nicht kannte, gesagt so, hey, willst du schauen, wo der Heilige Geist wirkt? Und er war total authentisch. Es gab auch mal einen Ehestreit in Treffen, aber es gab dann auch Versöhnung, sehr beeindruckende Statements über John und Carol Wimber. Vielen Dank. Wann haben dich John und Carol überfordert in den ersten Treffen? Wo dachtest du, wow, das ist mir zu steil?
Es gab eine Überforderung, die kann ich dir erzählen. Also als ich mich dann Vignette annäherte, 89 habe ich alles zu den Füßen des Apostels John Wimber gelegt. Und dann sagte er, we're not planting churches in Germany. I promise not to do that. Well, you must keep your name and okay, you can be part of it. Und dann hatte dem Ken Gullickson gesagt, er müsse mich begleiten. Müsstest du Ken Gullickson kennen? Das würde sich lohnen, mit dem mal ein Interview zu machen. Der Mann ist sensationell. Der war nie der Stratege. Ken Gullickson, dem fielen Dinge einfach in den Schoß. Keith Green fiel ihm in den Schoß. Oder Bob Dylan fiel ihm in den Schoß. Oder Larry Norman, bekannte Musiker, fiel ihm in den Schoß. Und noch viele andere. Er zog die an, weil er so interessiert, warmherzig, offen war. Und der hat mich dann gementort. Ja? Jede Woche am Freitagabend kriege ich einen Telefonanruf. Ken Gullickson. Hi Martin, how are you doing? How's Georgia? How are your children? How's the congregation? Did the Lord speak to your heart this week? What happened? What are you challenged with? Where do you need help? Do you need support? Don't forget, I'm here for you. I'll call you every week. Dann hat er mich also jede Woche angerufen, kann dir nicht mehr sagen, wie lange. Und dann müssen sich John und Ken in irgendeiner Sache zerstritten haben. Das weiß ich nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall bin ich in Kontakt mit John und John sagt, oh, übrigens, Ken ist nicht mehr bei uns und er wird dich nicht mehr mentoren. Aber dafür werde ich das tun. Und ich habe so gedacht, okay, it's an upgrade. Ich meine, wenn du von ihm persönlich gementort wirst, dann wurde ich gementort. Also er ruft ab und zu an, ab und zu, und sagt, how are you doing? Thank you, John. Hey, John, I have a question. Ich habe das von kennengelernt. Dann sagte er, yeah. Habe ich die Frage gestellt, und dann sagte er, what did the Holy Spirit say? Nothing so far. Dann sagte er, was rufst du mich denn an, wenn er nichts gesagt hast? Ja, yeah, okay, I'll keep praying. Nächstes Mal, selbe Geschichte, einige Wochen später, ich rufe an. Ich sage, du, ich habe da eine Frage. Ich muss das ändern, die Strategie. Did the Holy Spirit speak to you? Yeah, this is what he said. Why do you call me? Das war für mich absolut stark, weil ich merkte, da ist keiner, der alles weiß und mir sagt, was ich zu tun hat. Der sagt, hey, hast du den Heiligen Geist gefragt? Spricht er zu dir? Aber wenn er nicht zu dir spricht, was sprichst du denn mit mir? Also bitte, folgst du mir nach oder Jesus nach? Das war ein Key Learning. War das unangenehm? Ja, total unangenehm. Hatte der keine Lust, mit mir zu sprechen? Möglicherweise. Weil John Wimber sah sich nie als diesen einzigartigen Leiter. Für ihn war er, I'm just a fat man on his way to heaven. Das war seine Identität. Oh, I would like to be a better preacher. I can't preach. Er war der beste Storyteller. Heute verstehe ich, was er meinte. Aber sein Selbstbild, das war ohne Einbildung. Der wurde oft zu jemandem gemacht, der er nicht war. Dann habe ich gemerkt, hey, ich darf mich selbst sein. Das ist etwas von dem, was ich am meisten von John gelernt habe. Don't worry. Just stay yourself. Don't pretend. mache nichts vor oder so oder versuche sonst jemand zu sein. Und wenn ich auf diese, sagen wir mal, beinahe 50 Jahre, wenn ich zurückgucke bei mir, er hat mir geholfen, ein ganzer Mensch zu sein und nicht ein vollkommener Christ. Denn diese ganze christliche, wie soll ich sagen, das Klima ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Das tut mir nicht gut und ist nicht gut. Und dann zu merken, nö, ich muss mich nicht verdrehen. Ich bin ich. Also hat mir jetzt geholfen, als Leitungsteam im Fall Marius mit Michael als Co-Leiter einzusetzen für die Bewegung. Da habe ich meine Riesenkrise gehabt. Der Marius, oh, arme Schwein, da kriegst du nur Haue und weiß ich was. Und dann war ich noch kritisch und die ersten 2 Jahre habe ich gelitten und immer wieder kamen diese Worte von John Wimber auf. Einmal fragte mich der Herr, als ich so ihm sagte, wie ich frustriert bin mit meinem Sohn, sagte er, habe ich dich genommen, wie du warst? Ja, Herr. Hast du dich verändert? Ja, Herr. Bin ich noch der gleiche wie vor 50 Jahren? Ja, Herr. Denkst du, ich kann das für Marius auch tun? Ich habe nie mehr ein Problem gehabt. Ich habe gewusst, wir sind so versucht, Dinge zu klammern. Aber es geht nicht um Martin Bühlmann. Verstehst du? Der ist ein Jünger. Ein ganzer Mensch zu sein. Das ist, was ich mitgenommen habe.
Wow. Beeindruckend und berührend. Was ich höre ist, John Wimber hat dir ganz früh Verantwortung übergeben, hat gesagt, ich bin da, aber was sagt der Heilige Geist zu dir? Du hast gesagt, durch ihn habe ich gelernt, ich darf ich sein. Unglaublich starkes Statement. Und er hat mir geholfen, ein ganzer Mensch zu werden, statt ein vollkommener Christ. Das muss man gar nicht kommentieren. Das ist super stark. Ich würde gerne nochmal zurückblenden auf das Leben von John und Carol Wimber und würde gerne aus deiner Perspektive hören, wie sie eigentlich zu Vineyard gefunden haben. Denn die ersten Vineyard-Gemeinden wurden ja von Ken Gullickson gegründet. Du hast es eben angesprochen. Aber John Wimber war es eigentlich, der Vineyard dann in eine wachsende Bewegung führte und das bis heute bestehende Profil am meisten geprägt hat. Was für mich super spannend ist, John Wimber war ja gar kein Theologe, er war ja Musiker. Er spielte in bekannten Bands damals und trat regelmäßig in Las Vegas auf. Und dann gibt es diese ganz unglaublich tolle Geschichte, als seine Ehe vor dem Aus stand, fuhr John in die Wüste und schrie zu Gott, zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben. Und die Dinge gerieten auf einmal in eine positive Richtung. Und seine Ehe fing an, wieder zusammenzufinden. Wie haben John und Carol Wimber eigentlich dann ihren Weg zu Vineyard gefunden? Welche Namen und Ereignisse haben sie damals geprägt?
Vielleicht zuerst, John ist in Missouri aufgewachsen. In Amerika sagt man, he's a hick. Also auf dem Land in Missouri. Ozark, also ganz tiefe Hick. Seine Brüder hat er nicht gekannt. Zerbrochenes Leben, er wird Musiker, verlässt das Haus, die Familie und lernt dann Carol Kay kennen, seine Frau. Hat sich verliebt und übrigens Carol, sie ist dieses Jahr verstorben und sie ist katholisch aufgewachsen. Ihr Vater war Arzt und sie verliebt sich und sie war immer katholisch und wollte katholisch sein. Und John was hick, Jesus and stuff. Dann war ja bei den Righteous Brothers, so heißt die Band, Alkohol, Drugs, Musik, Party. Bis die Carol sagt, John, Wenn du dich nicht bekehrst, sind wir geschieden. Und so hatte er also eine äußerst warmherzige geistliche Einführung zum christlichen Glauben. Und dann war er in Las Vegas verzweifelt. Kohle hatten sie in dem Moment noch nicht so. Auf jeden Fall empfindet er, Gott spricht zu ihm und macht ein Jesus-Erlebnis. Draußen schaut er die Sterne an. Vegas ist sehr dunkel in der Nacht. Also nicht in Vegas selbst, da sind ja die Lichter, aber wenn du an den Himmel schaust, bekehrt sich, verlässt das Musikgeschäft, die Righteous Brothers, verliert die Verträge und arbeitet bei einer Rohöl-Company und wäscht Rohöl-Tonnen aus. Und seine Manager und Leute kommen und sagen, hey John, what are you doing here? Hey, we've got this contract and this. Und er sagt, it's over. Und so wurde er Christ, und zwar dann mit seiner Frau in einer Quäkergemeinde, genau. Dort wurde übrigens seine Frau dieses Jahr beerdigt und wird dort Quäker und arbeitet mit, und es ist ihm auch etwas eng. Aber dann hat er sich fortgebildet und war in der School of World Missions, war er für Church Growth tätig. Und hat dann angefangen mit dem MC510, Missions Class 510. Und da sind Wunder geschehen, und da waren die Studenten aus Europa, aus der ganzen Welt. Und die haben Wimber da kennengelernt, und der hat das, den Kurs gehalten, und Wunder und Zeichen geschehen. Und gut, dann hat er Ken Galaxy und wird mal gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mitzuhelfen. Und damals waren diese Vineyards, das waren 3, 4, 5, die waren noch in der größeren Bewegung, waren noch Teil von Calvary. Aber als dann Wimber da war und die Wunder zu geschehen begannen, dann war Calvary nicht mehr so wohl. Und dann haben sie mit Ken und John gesprochen, und John hat sehr klar gesagt, if there is no place for us, we'll go. He either embraces or not. Und der war so. Der war von Persönlichkeit so, das war nicht Heiliger Geist. John war ein absolutes Alpha-Tier. Und die Persönlichkeiten von Ken Gullickson, warmherzig, pastoral, interessiert, treu, nachfragend, keinen Konflikt suchend. Deshalb kamen ja auch Bob Dylan und Keith Green und zu ihm. Das ist ja logisch. Aber das ging dann nicht, weil Johns Entscheidungen waren immer klar und häufig unvorbereitet. Ja, und zwar nicht, weil er sagte, it's the Holy Spirit. I want it this way. Und nicht alle konnten damit umgehen. Ich war weit weg vom Geschütz. Das ging. Ich habe dann nie ein Problem gehabt. Nicht einmal. Das war okay. Aber dann haben sie sich getrennt. Und Ken Gullickson, wie er ist, der verzieht sich dann ins Mäuseloch. Dann hat eigentlich John die Führung übernommen. Also so wie ein Rodeo ging er auf den Bull und hat den zurechtgeritten. Und dann sind 3, 4 Gemeinden entstanden. Dann kamen 2, 3 Leute dazu, wie der John McClure. Der war auch bei Calvary gewesen. Die haben diese Dinge auch erlebt. Nun gut, und dann hat sich das entwickelt über die MC510, über das Wachstum der Vineyard Anaheim. Die war in einem Warehouse. Aber das war alles so roh, so unfertig, unpoliert, so. Es war einfach. Aber der Heilige Geist war immer da. Aber so hat sich das entwickelt. Und dann war natürlich durch den MC510, den Kurs, war John Wimber die Integrationsperson. War er ja auch für mich. Obwohl ich heute sagen muss, da waren so viele begabte Menschen da. Auch gute, treue. Ed Piorek war auch einer davon. Und, wo ich denke, ja, Wir sehen zu oft nur die eine Person. Dann kam noch was dazu. Carol war in der Leitung mindestens so wichtig wie John, weil die hat dann immer gesagt, was sie denkt. Und da war es ihr nicht wichtig, wer dabei war. Ob da ich war, 10 andere, der Papst oder John oder sonst wer. Das war ihr vollkommen gleich. Du musst dem Herrn nachfolgen, das war alles. Wenn man John heroisiert als Leiter, würde ich sagen, das stimmt nicht ganz. Die Carol war viel wichtiger. Aber sie hatte einen Macken. Der Macken war, Frauen dürfen keine Pastoren sein. So ein Quatsch heute, das wird, geht's noch? Auch biblisch geht das nicht. Also diese Haltung. Aber sie war davon überzeugt und deshalb waren es immer die Männer. Auch ihre Art mir gegenüber, sie wurde für mich so eine Art Mutter. Die hat sich gekümmert, wie eine Mutter sich kümmert. Aber eigentlich, wenn du mich fragst, zurückblickend, die Frau hatte ebenso viel Power wie ihr Mann.
Sehr schön zu hören, weil in den meisten Geschichten ist es immer nur John Wimber. Aber wenn man die Dynamik von Gemeindeleiten oder Bewegungsleiten ein bisschen versteht, weiß man, es ist immer das Team. Es sind immer die beiden Partner zusammen. Und schön, dass du das nochmal rausstreichst. Anbetung war ja eine der ganz zentralen Themen am Anfang, wo Vineyard auch wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, durch diese intime Nähe mit dem Heiligen Geist in der Anbetung. Wie ist dieses Thema zu John und Carol gekommen?
Also wie es gekommen ist, kann ich dir nicht genau sagen. Aber John war ein Songwriter. Der hat für bekannte Musiker auch Songs geschrieben. Und da waren natürlich diese bekannten Musiker, Bob Dylan und andere, die waren angesprochen vom Worship. Ich meine, die Bands hättest du sehen sollen, wer da gespielt hat. Da würde man heute sagen, ups. Und er war Musiker und das hat ihn dazu bewegt, der Musik diese Wichtigkeit zu geben. Aber er wollte eigentlich kein Worship-Leader sein. Er war es einfach. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, wo er zu mir sagte, weißt du, Christen singen über Jesus, aber sie singen nicht zu ihm. Aber Worship ist nicht über Jesus, Worship ist zu ihm. Und das war eigentlich das Hauptaugenmerk. Schreibe Songs für Jesus, nicht über Jesus. Und wenn du mal guckst, die ersten Songs, die da kamen, von all diesen Songwriters, Carl Tuttle und Kevin Prash und andere, das ging immer zu Jesus, nicht über Jesus. Dann zu Musik, würde ich sagen, es war West Coast Music. Vom Stil her war es immer West Coast. Es wäre aber falsch zu sagen, sie seien da stehen geblieben. Ich weiß noch, wie Bannon und John über Bläser gesprochen haben, die man integrieren könnte, vollen Sound, mehr so jazzig. Da war er sehr offen. Und ich denke, das hat uns als Vineyard Bern dann geholfen mit dem jazzigen Ansatz von Benne Müller. Der hat dort den Rat von John Wimber übernommen und ist sich da auch treu gewesen. Heute würde ich sagen, ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber heute schreiben wir Elevator Music. Es elektrisiert nicht mehr und ich habe oft den Eindruck, wir müssen Worship neu erfinden. Die Gefahr heute ist, in einem Vineyard-Worship hören die Leute einfach gerne zu. Ja, es ist ja kein Konzert. Dafür sind wir dann nicht gut genug. Also, zu deiner Frage, Worship, so hat es begonnen. Und ich würde sagen, heute hätten wir eine Chance. Aber wir brauchen den kreativen Freiraum. Und wir brauchen die kreativen Menschen. Es darf keine Limitierung geben. Wir müssen wieder ausprobieren, ja, wir müssen wieder frisch werden, wir müssen wieder gegen die Wand laufen, aufbrechen, nicht zufrieden sein, innovativ sein. Und ich würde sagen, die meisten Bewegungen, auch eine Vineyard-Bewegung weltweit und Dach, verliert relativ schnell das Innovative. Weil das Innovative ist immer etwas gebunden an innovative Persönlichkeiten. Und wenn du aus Bewegung wächst, brauchst du plötzlich Verwalter. Aber die Verwalter, die sind gar nicht so heiß drauf, innovativ zu sein. Weil die möchten jetzt, dass es sauber ist. Aber alles, was sauber ist, lebt nicht mehr.
Anbetung war eins der großen Themen der ersten Stunden von Vineyard. John und Carol haben dieses Thema ganz neu für sich entdeckt. Du hast eben erzählt, John hat vor allen Dingen verstanden, dass es darum geht, zu Jesus und nicht über Jesus zu singen. Ein anderes Thema, was die erste Zeit von Vineyard ganz doll geprägt hat, ist das Thema Heilung. Kannst du dazu was erzählen?
Gerne. Heilung kam daher, als er sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzte, wurde ihm eine Bibel geschenkt und er hat das Neue Testament gelesen. Und da ging er in die Gottesdienste und fragte, when are they doing it? Was tun? Well, stuff in the Bible, Book of Acts and Gospels, when are they doing it? Ach, das war vor 2000 Jahren, aber heute geschieht das nicht mehr. Aber hier steht doch, dass es so ist. Das heißt, ich würde heute sagen, der Heilige Geist hat ihm einen Hunger gegeben, das Neue Testament zu erleben. Nicht nur zu lesen, nicht nur zu verstehen, sondern zu leben. Und das hat den Hunger geweckt. Und dann hat er begonnen zu predigen, was Jesus heilt. Und unglaublich, was dann geschehen ist. Überhaupt nichts. Ja, der predigt, der Jesus heilt und keiner wird geheilt. Dann predigt er wieder darüber und keiner wird geheilt. Und er predigt wieder darüber und keiner wird geheilt. Und er tut das wieder und keiner. Es geschieht nichts. Bestimmt während Monaten. Kann dir nicht mehr sagen, wie lange. Und dann begann es zu geschehen. Und deshalb hat John auch nie vermittelt oder den Eindruck gehabt, we're healing. Das ist immer der Heilige Geist. I'm just a fat man on his way to heaven. Don't see in me something I don't see. Es ist der Herr oder niemand. Damit hat er mich und die ganze Vineyard-Gemeinschaft weltweit geprägt. Deshalb sind wir so entspannt, wenn ich dann Predigten höre. Du hast ein Recht auf Heilung. Heilung ist dir verheißen. Und wenn du nicht geheilt wirst, musst du mehr glauben. Dann weiß ich heute, das ist alles BS. Es ist BS, weil wir können kein heilen. Aber wir können jeden in Verbindung bringen mit Jesus Christus. Und deshalb beten wir für die Menschen. Ob die Christen sind oder nicht Christen, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Es geht ja nicht darum, dass nur Christen geheilt werden. Das wäre ja noch schlimmer. Das wäre ja wieder biblisch vom Schlimmsten. Und da ist diese Überzeugung geschehen von Heilung. Und dann kam die Frage über Church Growth, ja, am School of World Missions, Fuller University. Und da ist die Gemeinde natürlich wahnsinnig gewachsen, weil da kamen Hunderte. Da wurden an einem Wochenende 200 getauft oder 300. Also da war richtig der Jesus-People-Ding unglaublich. Lonnie Frisbee. Weiß nicht, hast du von ihm gehört? Ich habe den auch kennengelernt. Das war eine schwer zu beschreibende Person. Aber der hat das Album und der hat John Wimber herausgefordert und war in gewissem Sinne ein jugendlicher Mentor eines Meisters. Und dort kam das ganze Healing rein. Und dann, als es mit dem MC510 kam, hat er der Sache Worte gegeben. Und John hat mir oft gesagt, jedes Jahr sollte jeder Vineyard 5 Steps of Healing durchführen. Heute wissen doch die Vineyards nicht mal mehr, welches die 5 Schritte sind. Hab gedacht, ich muss das Marius wieder sagen. Das muss er wieder unbedingt tun. So kam Heilung rein. Und es steckte an, weil plötzlich geschahen Heilungen durch die Ministry Teams. Das waren dann nicht 10 Leute, die ausgebildet waren und geprüft und vermögend und weiß und klug und gut und schön. Das waren 100, 200 irgendwelche. Und dadurch, weil er sie überall mitgenommen hat als Ministry-Team, wurden die auch Spezialisten. Und so hat sich diese Erwartung des Wirkens in Heilung ausgebreitet. Das war damals für die evangelisch und katholischen ungewohnt, weil für römisch-katholische war Heilung immer gebunden an besondere Heiligkeit eines Menschen. Für John hatte das überhaupt nichts miteinander zu tun. Zero. Du bist offen oder nicht offen. Der Geist Gottes tut es oder nicht. Das zweite, Offenheit für den Heiligen Geist. Er verstand relativ schnell, dass die Wirkungen der Heilungen von Jesus durch den Heiligen Geist gewirkt werden. Und er kannte den Heiligen Geist als Partner. Da haben wir heute noch Herausforderungen mit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist und so weiter. Das war für John gar nie eine riesige Herausforderung. Für ihn war Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Lebensbrot. Wenn du eine Frage hast, ask the Holy Spirit. Wenn du ein Problem hast, ask the Holy Spirit. Every day be led by the Holy Spirit. Und das ist ja der Punkt, den ich erzählt habe, als er mit mir sprach, hat der Heilige Geist zu dir gesprochen oder nicht? Was fragst du mich denn? Wenn er nicht gesprochen hat, frage ihn. Wenn er gesprochen hat, was fragst du mich? Habe ich gemerkt, es geht nie um Jüngerschaft. Das Wort ist falsch in Deutsch. It's not discipleship, Jüngerschaft. Es geht um Nachfolge. Das Wort Jüngerschaft ist irreführend, weil es setzt eines voraus. Ich kann etwas besser als du. Dann bist du mein Jünger. Das ist natürlich Quatsch. Du folgst Jesus nach, ich folge Jesus nach. Und da ist eine gleiche Ebene. Und diese gleiche Ebene, an der bin ich gewachsen. Weil ich gemerkt habe, hey, John denkt nicht, er sei besser als ich. Ich bin auch jemand, den Jesus brauchen kann. Und da war dieses Verständnis vom Heiligen Geist maßgeblich wichtig. Mit allen Risiken, die das beinhaltet, denn in Vineyard sind Dinge geschehen, die waren nicht sehr gut, weil irgendeiner behauptet, der Heilige Geist hat gesagt. Was Freundschaften betraf, hatte er immer nur ganz wenige, 2, 3, 4. Weil er wurde von den meisten Menschen zu stark verehrt. Und das hat ihn etwas isoliert. Ich denke heute auch, Jesus hat ihn früh genommen, damit er aus dieser Sache rauskommt. Und dass die Vineyard-Bewegung merkt, hey Joe, it's up to us. Wenn wir uns nicht bewegen, bewegt sich nichts. Macht für mich viel Sinn. Aber das hat mich so weit beeinflusst, du weißt, ich mochte es nie, wenn sich Vineyard-Leute Pastoren nennen. Das war für mich ein Gräuel. Ist es heute noch? Hey, was denkt der, was er ist? Der ist ja, der folgt Jesus nach wie ich. Weshalb braucht es seinen Titel Pastor? Ist der eigentlich wahnsinnig geworden? Und da sind natürlich die Unsicherheiten vieler Menschen da. Die brauchen einen Titel, einen Status, eine Position. In den USA auch. Ich meine, da kannst du hinblicken, wo du willst. Aber An diesen Dingen brennen Leitende nur aus. Aber wenn du unterwegs bist mit Jesus, dann hast du den Status ja, den du nie verlierst. Du bist mit ihm unterwegs. Und das ist gleichzeitig das, was Vineyard so attraktiv macht. Everyone gets to play, jeder kann mitspielen. Ach, wir sind nicht besser als andere. We're just a vegetable in the soup. Maybe not the best one, but without us, it wouldn't taste the same. Wir sind nicht das beste Gemüse in der Suppe, aber ohne uns, ja, würde es nicht gleich schmecken. Und da war ich immer befreit, weil ich musste nie den Beweis antreten, wenn ja das besser. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sicher sein, tun wir das, wovon wir empfinden, dass Jesus das möchte. Und wenn ich heute Vineyards angucke, die Starken, die Schwachen, die Schönen, die Kleinen, die Katholischen, die Messianischen, die anderen, dann bin ich nur erfüllt, dass Jesus aus unbedeutenden Menschen Bedeutungsvolles wirken kann. Aber wenn ein Mensch bedeutungsvoll wird, hat er noch nichts Bedeutungsvolles gewirkt. Weil das Bedeutungsvolle kommt durch ihn und nicht durch irgendein Weisen dieser Welt.
Lass uns noch mal in die historische Situation damals in den USA schauen. Wir haben eben drüber gesprochen, das Thema Anbetung war ganz stark, das Thema Heilung war ganz stark, das Thema geführt durch den Heiligen Geist leben war ganz stark. Was machte die Vineyard-Bewegung damals noch besonders im Vergleich zu anderen Strömungen in den USA?
Also ganz bestimmt ein Thema ist, englisch gesagt, equipping the saints. Oder christlich gesagt, die Zurüstung der Heiligen für den Dienst. Die Vorbereitung derer, die mit Jesus leben, für den Dienst. Das war für die USA und auch für uns absolut eine Revolution. Und es hat wiederum mit dem Verständnis zu tun, Status in Christus als Nachfolger oder bin ich irgendein ganz Wichtiger? Und zu erkennen, in Vineyard gibt es keine Wichtigen, keine Stars. Einige möchten es sein, die fliegen dann meistens auf die Schnauze. Und ich bin ja auch auf die Schnauze geflogen von Zeit zu Zeit. Keine Frage. Aber Equipping the Saints ist ein ganz wichtiger Punkt. Everybody gets to play, jeder kann mitspielen. Und das merke ich heute auch in der Vineyard Bern, wie übersehen die, die leise sind. Aber die, die leise sind, haben manchmal wahnsinnig viel zu geben. Aber wir haben das Auge verloren für die, die leise sind. Die Lauten hören wir immer. Aber es gibt mehr Leise als Laute. Und die Leisen, die denken nicht unbedingt groß von sich. Aber die haben viel zu geben. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder dann das Thema Church Planting. Wurde leider auch in Vineyard professionalisiert. Am Anfang war das einfach, oh, did the Lord speak to you about planting a church? Yeah, try it. Take 10, 20 people and start. Das bin ich heute noch so. Also mit all dieser Ausbildung, Vorbereitung und weißt du was, und da musst du Zeug ausfüllen und erklären, Gabentests und weiß ich was tun, da ist mir unwohl, da ist mir nicht wohl. Dann finde ich wie ein Stück weit, das sind nicht wir. Let's do it. Let's not talk about it. Der Kult Kontrollverlust ist der größte Gewinn im Reich Gottes.
Mir fällt noch der Slogan ein, come as you are. Und so wie ich das verstehe, damals in den 80ern, 70ern war es noch überhaupt nicht so, dass in den christlichen Gemeinden jeder willkommen geheißen wurde. Inwiefern hat dieser Slogan auch die Vineyards in den USA geprägt?
Ja, in den USA bestimmt. Und zwar USA Kultur, christliche Kultur. Du gehst am Sonntag in den Gottesdienst und du trägst einen Schlips, ja, eine Krawatte und einen Anzug. Und dann gingst du in den Vineyard Gottesdienst und da waren Shorts und die Florida-Shirts oder die California-Shirts und Schlappen und unrasiert und Bärte und das war ein Kulturwechsel. Den hat Vineyard leider, würde ich mal sagen, der ganzen Welt aufdoktriniert. Denn besonders, wenn du nach Afrika gehst, hat die Kleidung eine andere Bedeutung. Du bist in Armut und am Sonntag, um Jesus zu begegnen und der Gemeinschaft, willst du gut angezogen sein, also nicht die gleiche Bedeutung wie in den USA. Diesen Pfad haben wir etwas verlassen, leider. Also heute ist es in Europa ja auch normal, du gehst in Shorts und T-Shirt und so. Ich habe dann in der Vineyard Bern häufig eine Krawatte getragen. Und mir ging es mehr darum, einen Kontrapunkt zu setzen. Come as you are heißt nicht, ja, Shorts und Tee. Come as you are, vielleicht im Anzug und Krawatte. Also es ging mir mehr darum, geht mir auch heute noch darum. Dann kommt aber der Zusatz, come as you are, but don't stay the way you are. Das war kein Vineyard-Zusatz, das war ein frommer Zusatz. Denn es ging nicht darum, dass sich Menschen nicht verändern, sondern dass sie grundsätzlich, so wie sie sind, angenommen sind. It's no showtime. Du kommst, wie du bist, mit allen deinen Macken, Schwierigkeiten, Schmerzen, Verletzungen, deinem Reichtum, mit deinem Wissen, mit allem. Du bist du und dass du genügt. Macht das Sinn?
Das macht für mich total Sinn. Ich fand es ganz schwierig immer, wenn Menschen gesagt haben, come as you are, but don't stay oder you don't need to stay as you are, weil, genau, ich das so bei Jesus auch nicht sehe. Also, ja.
Weil du sagst damit, so wie du bist, bist du nicht gut.
Ja, genau. Ein anderes Zitat von John Wimber, was mich viele Jahre bewegt hat, ist, ich habe ihn in einer Predigt mal gehört, da hat er gesagt, mein Bruder und oder meine Schwester sind niemals meine Feinde. Ich denke, John Wimber hat einen ganz schönen Preis bezahlt, auch für diesen Aufbruch, den er in Gang gesetzt hat und für diese Neuerungen. Gab es Gegner und was waren ihre Vorwürfe?
Also dieser Satz, der ist mir genauso geblieben wie dir. My brother is not my enemy. Das hat mich unzählige Male geschützt, wenn irgend so ein christlicher Leiter mir ans Bein gepinkelt hat. Das hat mir so geholfen. He's not my enemy. Und es ist bis heute so. Bei John war es so, da war viel Eifersucht dabei. Weil der hat ja nicht gesagt, ihr müsst es so tun. Er tat es einfach. Und das wirkte für viele absolut arrogant. Der war überhaupt nicht arrogant. Aber es wirkte so. Und dann entwickelte sich das in der charismatischen Bewegung. Ganz bekannte Namen, ich werde sie nicht nennen, haben beschlossen und gehört, John is our apostle. Ja, er ist von Gott der Welt, bevor Jesus wiederkommt, als unser Apostel. Und John war bei diesem Treffen dabei. Dann hat er sein Köfferchen gepackt, hat nichts gesagt und ist abgereist. Und damit hat er sich keine Freunde gemacht. Die waren ganz aufrichtig. John is the elected apostle from the Lord. Und er denkt, jetzt sind die wahnsinnig. Geht's noch? Und geht. Und damit hat er natürlich ziemlich viel Kontroversen ausgelöst. Weil er ließ sich nicht vereinnahmen. Er wurde vom Papst eingeladen. Hör mir das mal zu. Er wurde vom Papst, weiß nicht mehr welcher, das war Johannes Paul II., glaube ich, eingeladen, im Vatikan Priester auszubilden for healing. Ja, das ist kein Witz, das ist festgehalten. Und dann kriegt er die Einladung und er sagt, I can't do this. Ich kann das nicht tun, ich bringe das nicht fertig. Ich kann nicht Italienisch, ich kenne die katholische Kirche zu wenig, ich bin gar nicht so wichtig. Ich lasse das sein. Und hat dann ganz höflich abgesagt. Und weißt du, damit, das hatte nie negative Konsequenzen bei ihm, aber mit dieser Haltung, ich tue nur, wovon ich wirklich überzeugt bin, schaffst du dir nicht nur Freunde. Weil, seien wir ehrlich, viele geistliche Leiter versprechen sich einen Gewinn durch Beziehungen. Und da war er war nicht korrumpierbar. Absolut nicht.
Welche anderen Spannungen oder Herausforderungen prägten diese Gründerjahre der Vineyard-Bewegung, vor allen Dingen so in den ersten 10 Jahren?
Ich denke schon, das starke Wachstum in den USA. Und John, seine Überzeugungen, die waren auch in einem gewissen Wandel. Und es war sehr wichtig, auch für mich zu lernen. Also es gab dann die Zeit der Propheten, die meisten davon verschwunden sind, nicht weil sie gestorben sind, sondern weil das nicht so war. Das war auch die Zeit, als wir ihn zum Apostel machen wollten. Und dann wurde die Vineyard beinahe eine prophetische Heiligungsbewegung. Und ich weiß noch, da waren wir an einer Konferenz in Denver, da war mir nicht mehr wohl. Das wurde so christlich, so fromm, so geistlich, so unausstehlich, so gehen wir jetzt dahin. Und dann habe ich etwas Wichtiges gemerkt. Ein Schutz für unser Leben sind unsere Beziehungen. Also auch wenn ich mit John nicht mitkonnte, ich habe ihm die Liebe nie gekündigt. Ich habe einfach dann für mich gedacht, ach, ich bin weit weg, ich lasse das mal sein. Das war klug. Aber ich bin treu geblieben in der Beziehung. Und John hat ja dann wieder geschwenkt. Also er war innovativ und Innovation hieß für ihn ausprobieren. Mal schauen. Und da wurde für mich zu einem riesigen Vorbild. Ich darf ausprobieren. Ich darf mal schauen. Ich muss nicht immer fragen gehen, darf man das? Also das schmerzt mich ja ab und zu, auch in der Vineyard, dass man zu viel fragen muss. Weil diese Fragen sind oftmals getragen von einem gewissen Misstrauen. Aber ich bin ja treu dabei. Ich gehöre zur Familie. Also hallo. Ja, das waren eigentlich die Hauptspannungen. Und dann die Herausforderung mit dem neuen Gebäude, das sie gebaut haben in Anaheim, die war finanziell. Und ich weiß noch, da hatten wir eine Konferenz in der Schweiz und im Team haben wir gesagt, wir geben alles Geld John. Halt dich fest. Das war 500.000 Schweizer Franken. Damals waren Konferenzen gut. Und später sagt er zu mir, you saved my butt. Ich hätte das Gebäude verloren, du hast mir mit dieser 500.000 quasi das Leben gerettet. Er hätte aber nie mit mir darüber gesprochen vorher. Das war so, das war ein Challenge für ihn. Und für mich war es irgendwie schön, das hat was gebracht.
Es gab, soweit ich das verstehe, auch Leiter in den USA, die John theologisch sehr kritisiert haben. Was war da die Hauptvorwürfe, die Hauptgegner?
Ja, es fällt mir schwer, Namen zu nennen, aber im Laufe der Zeit hat sich John Wimber vielmehr einem Verständnis des Reiches Gottes verpflichtet. Reich Gottes bringt Friede, Freude, Gerechtigkeit. Deshalb war für ihn eine Vineyard, die der Name nicht dient, undenkbar. Nachfolge muss Freude geben und aus dem Frieden des Herzens kam. Er wurde kritisiert für seine manchmal sich ändernden Schwerpunkte. Dann wurde er kritisiert, er sei kein Theologe. Der war gar kein schlechter Theologe, weißt du. Also all diese eingebildeten Theologen. Naja, das ist, hat viel Gutes, aber Theologie ersetzt keinen Glauben. Und das wurde ihm vorgeworfen. Und dann ab und zu auch seine, soll ich sagen, in guten Wort. Er war sehr überzeugt von seiner Meinung. Und Amis sind ja sowieso überzeugt. Ja, das ist einfach so. Das hat mich persönlich nie angegriffen. Für mich war das eher befreiend. Also quasi, wenn der so ist, dann ist ja nicht schlimm, wenn ich auch etwas so bin. Ja, aber das waren schon Gründe. Und dann gab es noch Gründe, dass einige Leitende sich nicht beachtet gefühlt haben. Und John hatte so eine Art Unart, die aber eine Qualität war. Er sagte, hey Martin, speak in South Africa in the Vineyard Conference. Du sprichst. It's your night, Saturday night, main night, you speak. Und dann warst du versucht, etwas reinzulesen. Ach, gehöre ich jetzt zu den Lieblingen oder weiß ich was? Favorites. Und nach einem Monat hat er einen anderen eingeladen. Dann warst du wieder Mr. Normal. Aber das war alles im Zug in meinen Augen mit der Vorbereitung zum Dienst von mir. Da war nie die Idee, der liebe Martin ist so toll. Mhm. Kannst du das verstehen? Das löst einfach vieles aus. Ich denke, was mir geholfen hat, das möchte ich dir noch sagen. Als John gestorben ist, habe ich Carol bis zu ihrem Tod in diesem Jahr, zu ihrem Geburtstag und zum Todestag von John immer Blumen gesandt. Ohne Unterbruch. Immer. Und ich habe so empfunden innerlich, John wäre zwar nie auf die Idee gekommen, seine Frau Blumen zu schenken, aber jetzt, wo er das anders sieht, ist er froh, wenn ich das tue. Und so habe ich das getan. Und ich merke heute, das erfüllt mich heute noch, weißt du, dieses Empfinden, ich habe mich gekümmert um John und Carol. Und nicht, ihr müsst mir was beweisen.
Wir haben darüber gesprochen, wie John und Carol das Profil der Vineyard ganz doll geprägt haben. Ganz vieles von dem, was wir heute in Vineyard weltweit sehen, können wir direkt zurückführen auf Teachings, auf Zitate, auf Erkenntnisse, die John Wimber wie Samen eingepflanzt hat. Mich würde interessieren, wo gab es Anpassungen und Entwicklungen, bei welchen Themen?
Ich würde mal sagen, die Basis von John ist nach wie vor da. Gleichzeitig haben wir, besonders in den USA, in Großbritannien, eine Institutionalisierung erlebt. Aber das ist der Martin Bühlmann, der das sagt. Ja, nicht Vineyard. Ich bin Institutionen gegenüber immer etwas zurückhaltend. Vielleicht nicht gerade misstrauisch. Aber du verlierst deine Jungfräulichkeit. Und ich denke, die Vineyard hat und steht in der Gefahr, die Jungfräulichkeit zu verlieren. In dem Sinne, dass Jesus sprechen kann und Vineyard ist offen, das zu tun. Das wäre jetzt eher negativ. Zweites eher Negatives. Vineyard beschloss in den USA, Thesenpapiere rauszugeben. Ich habe mich mit Hand und Fuß gewehrt, habe das auch in Vineyard Dach nie zugelassen. Gutes Thema, wir sollten ein klares Thesenpapier über Homosexualität schreiben. Das dürft ihr alle tun, wenn ich gestorben bin. Aber einfach vorher nicht. Nicht, dass ich da eine andere Meinung hätte, aber jede lokale Vineyard muss auf den Heiligen Geist hören und mit den Menschen umgehen, die sie hat. Und wir sind keine Vorschriftsgenossenschaft. Du darfst oder du darfst nicht. Sondern wir brauchen da eine große Offenheit für Jesus und für den Menschen. Also das ist für mich eher herausfordernd. Das Schöne ist heute, Vineyard ist Multikulti und die Bedeutung der Asiaten, Afrikaner hat zugenommen. Sie haben eine Stimme, sie äußern sich. Es ist nicht mehr alles Englisch. Also ist heute schon klar, Papers müssen in Englisch und Spanisch sein. Da kommt bestimmt sonst noch was dazu. Also da ist eine äußerst positive Entwicklung. Und jetzt müsstest du aber fragen, was wünschst du dir noch mehr? Ja, weil ohne Wunsch will ich da nicht gehen. Also ich habe vor 2 Jahren begonnen, messianische, russischsprachige, ukrainische Vineyards zu gründen. Die heißen Jewish Culture. Die Institution Vineyard, ich sage nicht Leitungsteam Dach, ich sage Institution global. Was macht er? Ja, Vineyard, messianisch, russischsprachig, ukrainisch. Aber das geht doch gar nicht. Doch, das geht. In der Zwischenzeit, nach meinem Schlaganfall, habe ich jetzt 12 Jewish Cultures gegründet. Da war der Ausschlag. Das heißt, ich habe nach meinem Schlaganfall mehr Gemeinden gegründet als vorher. Das möchte ich bewahren. Weißt du, diese Offenheit kreiert diese über die Grenzen hinweg sich nicht beeindrucken lassen von Status oder von irgendwelchen Vorstellungen, sondern zu sagen, no, we're listening to the Holy Spirit and we're living under Christ. Wir leben unter Christus und hören auf den Heiligen Geist. Das kann ich gut. Das habe ich jetzt 50 Jahre gelernt. Und das möchte ich nicht aufhören. Und mein größter Wunsch für Vineyard ist, break out, ausbrechen. Gebt Raum für Menschen, die vielleicht nicht passen. Weil die passen besonders gut bei uns. Weckt das Kontroversen, ja. Aber ohne Kontroversen, was willst du denn entwickeln? Überhaupt nicht. Dann bleibt immer alles gleich. Ich hoffe, ich überfordere jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer nicht. Aber ich bin ja alt.
Wir werden es später wissen, wenn die Leserbriefe reinkommen, Martin. Ich leite dann die schwierigen einfach an dich weiter. Ich bin begeistert heute. Es ist so wertvoll, wie du dein Herz teilst. Es ist so ein Reichtum. Du findest ansprechende Worte. Und du baust einen Rahmen, in dem man sich gerne zu Hause fühlt. Vielen Dank. Ich bin froh über die Session heute mit dir. Ich habe noch eine Frage hier. Und zwar würde ich gerne noch mal einen Ausblick wagen. Vineyard ist heute fast 45 Jahre alt. Und bei ihrer Gründung war die Vineyard-Bewegung ihrer Zeit weit voraus.
Ja.
Warum kann ich das sagen? Weil Dinge, die damals gesagt wurden und getan wurden, die sind heutzutage immer noch gültig und vielleicht noch mehr als damals, zum Beispiel der wertebasierte Gemeindebau. Ja. Meine Frage an dich, wie müssen wir uns verändern und was müssen wir unbedingt behalten, um weiter eine prophetische Bewegung zu sein und nicht in der Vergangenheit zu leben?
Zum Ersten vor allem, lieber Christian, wir müssen die Gesellschaft lesen. Was beschäftigt die Leute? Also, ich gebe dir ein Beispiel. AfD beschäftigt sie. Klare Ansagen, schwarz-weiß, Schuldige finden. Also alles, was den Faschismus ausmacht, ist da vorhanden. In der Schweiz ist das ähnlich, in Österreich auch. Wir müssen das lesen. Wir müssen lesen, wie wachsen die Kinder und Jugendlichen auf? Was brauchen die Kids? Damit müssen wir uns beschäftigen. Ehen zerbrechen ohne Zahl. Das beschäftigt doch die Menschen. Drittens, wie gehen wir mit der Masse von den Rentnern um? Welche Chancen erkennen wir? Nehmen wir zur Kenntnis, die sind jetzt 65, die sterben jetzt? Oder haben wir da eine Vision, wie die prägen können? Also die Gesellschaft lesen. Heißt aber auch, von dem, was in der Gesellschaft geschieht, informiert zu sein. Nächste Frage. Wie ist die Stellung der Frau in der Vineyard-Bewegung? Haben wir da einen Beitrag? Also ich habe immer versucht, Frauen zu fördern, aber heute ist es nicht mehr die Frage der Förderung der Frauen, sondern den Frauen Platz geben, Raum geben. Kennst du den Begriff USP, Unique Sales Proposition? Hat Vineyard noch einzigartige Beiträge? Damals war es Worship, Healing, The Kingdom, Healing the Sick und so. Welche USPs braucht die Christenheit und die Welt heute? Und das müssen wir bewegen. Ich kann nicht sagen, das ist es, was es braucht, aber das müssen Menschen miteinander bewegen. Ja, aber da gibt es Dutzende von Fragen, die wir in Vineyard diskutieren sollten. Wie sieht eine Vineyard im Jahr 2035 aus? Und wie können wir der Christenheit Ermutigung sein? Das sind alles Orte, wo wir was zu geben hätten.
Vielen Dank, Martin. Ich würde gerne einen verrückten Abschluss mit dir machen, weil ich weiß, du bist für solche Sachen zu haben. Gott hat John damals was ganz Bestimmtes gegeben. So ist Gott. Er gibt bestimmten Persönlichkeiten, bestimmte Berufungen, Salbungen, Geschenke. Und diese Sachen sind immer, um es weiterzugeben, um den Auftrag erfüllen zu können, den wir eben haben. Und ich denke, du bist einer von denen, die von dem bekommen haben, was Gott John damals gegeben hat. Ich würde dich gerne ermutigen, einen Segen zu sprechen und so diese Session zu beenden. Und jeder von unseren Hörern und Hörerinnen, der das möchte, kann gerne das für sich empfangen und dass du einfach das weitergibst, was damals von John zu dir gekommen ist und heute für alle, die Vineyard machen wollen, offen steht.
Gerne. Vater, wir beten dich an und ich danke dir für den Reichtum, den du uns geschenkt hast. Danke dir für John, für Carol, für John McClure, seine Frau und alle, die da waren. Und in mir als 25-Jährigen was gesehen haben, was ich nie gesehen habe. Und so schaue ich jetzt auf euch. Ich schaue. Und ich segne euch, Heiliger Geist. Bevollmächtige alle, die jetzt dieses Clip schauen. Schenke ihnen eine tiefe Begegnung mit dir und eine tiefste Überzeugung. So wie ich bin, genüge ich. Christus braucht mich. Und ich salbe dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Du sollst erleben Wunder und Zeichen, Befreiungen, Freude, Hingabe, ein ganzes Leben, das dich füllt und erfüllt. Und ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke, war heute im Stream mit Martin Bühlmann. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich eine wunderschöne Winterzeit. Und bleib geschmeidig im Jesus-Flow. Bye, bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.